Passt das so, Simon? Okay. Wir haben am Anfang gesungen, Herr, öffne mir die Augen, dass ich sehe deine Pracht und Herrlichkeit. Genau darum soll es heute Morgen gehen. Ich lade euch ein, mit mir zusammen danach Ausschau zu halten, wo, wann und wie Gott seine Herrlichkeit offenbart. Doch zunächst wollen wir einen kleinen Perspektivenwechsel vornehmen. Stellt euch vor, ihr wärt Gott. Ihr wärt herrlich, majestätisch und mächtig. Und ihr wolltet euch den Menschen offenbaren. Wie würdet ihr das anstellen? Ich denke mir immer, ich würde mir ein richtig fettes Stadion mieten oder am besten selber bauen und dann eine richtig krasse Wundershow abziehen, damit jeder weiß, ja, der ist Gott. Oder was ich mir bei Gott auch vorstellen könnte, ist, dass er sich die größte Kirche oder damals die größte Synagoge sucht und dann alle Leute einlädt und sagt, hier bin ich. Ich bin Gott. Wir wollen heute Morgen einen Blick darauf schauen, wie der Evangelist Johannes das macht, wie er Jesus zeigt und ankündigt. Im ersten Kapitel geht es ähnlich pompös los, wie ich mir das vorstelle. Mit ziemlich mystischen Worten beschreibt er da, am Anfang war das Wort und das Wort war mit Gott und das Wort ward Fleisch und wir sahen seine Herrlichkeit. All das bezieht sich auf Jesus. Dann tritt Johannes der Täufer auf, der Vorbote Jesu, quasi wie ein Showmaster, der den Höhepunkt des Abends ankündigt. Ladies and Gentlemen, hier kommt der mit Gottes Geist erfüllte Sohn des Höchsten, Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt. Der Mann ist so majestätisch, dass ich mir nicht mal traue, seine Sandalen zuzubinden. Die Bühne ist vorbereitet. Die Jünger wie die Leser gespannt wie ein Flitzbogen, was als nächstes passieren wird. Der Vorhang öffnet sich langsam und wir lesen. Am dritten Tage war eine Hochzeit in Kana in Galiläa und die Mutter Jesu war da. Jesus aber und seine Jünger waren auch zur Hochzeit geladen. Wie bitte? Jesus, der groß angekündigte Sohn Gottes, geht als erstes auf eine Hochzeit? Und das auch noch in Kana? Wozu das denn? Ich lese erstmal weiter. Und als der Wein ausging, spricht die Mutter Jesu zu ihm, sie haben keinen Wein mehr. Jesus spricht zu ihr, was geht's dich an, Frau, was ich tue? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Seine Mutter spricht zu den Dienern, was er euch sagt, das tut. Es standen aber dort 6 steinerne Wasserkrüge für die Reinigung nach jüdischer Sitte. Und in jeden gingen 2 oder 3 Maße. Jesus spricht zu ihnen, füllt die Wasserkrüge mit Wasser. Und sie füllten sie bis oben an. Und er spricht zu ihnen, schöpft nun und bringt's dem Speisemeister. Und sie brachten's ihm. Als aber der Speisemeister den Wein kostete, der Wasser gewesen war und nicht wusste, woher er kam, die Diener aber wussten's, die das Wasser geschöpft hatten, ruft der Speisemeister den Bräutigam und spricht zu ihm, jedermann gibt zuerst den guten Wein und wenn sie betrunken werden, den geringeren. Du aber hast den guten Wein bis jetzt zurückgehalten. Das ist das erste Zeichen, das Jesus tat, geschehen in Kana in Galiläa. Und er offenbarte seine Herrlichkeit und seine Jünger glaubten an ihn. Was treibt denn Jesus bitteschön auf einer Hochzeit? Sieht der Heißplan Gottes nichts Wichtigeres für seinen bedeutsamsten Diener vor, als bei einer Hochzeit rumzuchillen? Der könnte ja zum Beispiel Kranke heilen, Schriftgelehrte überreden, sich mit wichtigen Staatsmännern treffen, die Synagoge neu organisieren oder wichtige gesellschaftsverändernde Projekte starten. Und vor allem in Kana, in Galiläa, hätte er ja nach Israel, nach Jerusalem gehen können, da wären wenigstens wichtige Staatsmänner gewesen. Aber in Kana, in Galiläa, da hätte er genauso gut nach Reizenheim gehen können. Kennt das jemand? Dominik vielleicht? Reizenheim ist ein kleines Kaff mit 300 Einwohnern, liegt ein paar Kilometer entfernt von meiner Heimatstadt Marienberg in Sachsen an der tschechischen Grenze. Und meine Mitschüler, die von daher kamen, wurden immer mit einem gewissen Schmunzeln Freunde aus den Randgemeinden genannt oder bisschen abwehrender Randtschechen. Galiläa war ebenfalls ein Grenzgebiet mit Mischbevölkerung und das war in Israel ziemlich verpönt. Die Leute wurden zwar nicht Randtschechen genannt, aber dafür Heiden, was ungefähr die gleiche Bedeutung hatte. Außerdem sprachen sie wie in Sachsen auch einen besonderen Dialekt. Deswegen könnte man vielleicht sagen, um das zu veranschaulichen, dass Galiläa das Sachsen Israels war und Kana das Reizenhain Galiläas, also das absolute Nowhere. Da befinden wir uns jetzt gerade. Ich glaube, hätte Jesus an der Stelle einen Promoter gehabt, der die Aufgabe gehabt hätte, ihn groß rauszubringen, der hätte nur die Arme über dem Kopf zusammengeschlagen und gesagt, ey Junge, wenn du groß rauskommen willst, dann kannst du nicht da oben rumeiern, du musst in Jerusalem anfangen. Auf den ersten Blick scheint Jesu Werbekampagne ganz schön in die Hose gegangen zu sein. Aber wenn wir genauer hinschauen, ist es doch nicht ganz so dumm, wie es zu sein scheint. Und es widerspricht nicht mal den pompösen Ankündigungen aus dem ersten Kapitel. Da heißt es nämlich unter anderem, das Wort, also Jesus, ward Mensch und wohnte mitten unter uns. Jesus läuft nicht zuerst in die Synagoge, er organisiert auch nicht zuerst großartige Konferenzen oder trifft sich mit den Oberfrommen, sondern in aller Linie ist er unter den Menschen. Und vielleicht ist er auf die Hochzeit auch ohne irgendwelche frommen Absichten gegangen, einfach um mit den Menschen zu sein. Das zeigt uns, Jesus ist kein ausschließlicher Gottesdienstgott, sondern ein Alltagsgott. Er ist kein ausschließlicher Gottesdienstgott, sondern ein Alltagsgott. Damit beantwortet sich schon unsere erste Frage, wo Jesus seine Herrlichkeit offenbart. Er offenbart sie auf einer Hochzeit in Kana. Das heißt für uns übersetzt im Alltag. Wo hältst du Ausschau nach Gottes Herrlichkeit? Beschränkst du deine Suche auf Gottesdienst, Lobpreiszeit, tiefgeistliche Gespräche, Bibellese? Oder rechnest du auch mit ihm in deinen scheinbar unwichtigen Randgebieten, in deinen Kanas, in deinen Reizenhains, beim Putzen, beim Warten auf die Bahn, bei super langweiligen Pflichtmeetings, beim Hausarbeitsschreiben, beim Hausaufgaben machen oder ähnlichen. Wir lesen weiter und wollen mal schauen, wann Jesus seine Herrlichkeit zeigt. Und als der Wein ausging, spricht die Mutter Jesu zu ihm, sie haben keinen Wein mehr. Jesus spricht zu ihr, was habe ich mit dir zu schaffen, Frau? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Es wäre schon in unserer Kultur ein ziemliches Debakel, wenn bei einer Party keine Getränke mehr da wären. Aber im Orient, wo Gastfreundschaft großgeschrieben wird, ist es ein absolutes No-Go. Vor allem, da Wein das israelische Partygetränk ist. Ohne Wein keine Party. So ist es an der Stelle nachvollziehbar, dass Maria, die den Gästen wahrscheinlich ein bisschen näher stand, den Gastgebern, sich Sorgen macht und Jesus darauf anspricht. Aber wieso reagiert er hier so harsch? Was habe ich mit dir zu schaffen, Frau? Das klingt schon echt heftig, oder? Vor allem, wenn man sich vor Augen hält, dass dieser Ausdruck nur 5 weitere Male im Neuen Testament vorkommt und da immer als Abwehrreaktion von Dämonen gegenüber Jesus gebraucht wird. Die sagen, ich will nichts mit dir zu tun haben, Sohn des Höchsten. Jesus redet quasi wie ein Dämon mit seiner Mutter. Das ist ganz schön harter Tobak. Der Ausdruck Frau sei noch hier kurz erwähnt, klingt in unseren Ohren, glaube ich, ein bisschen schärfer. Denk vielleicht an Weib oder so. Aber ist damals gar nicht so schlimm. Passendes Äquivalent für uns wäre Dame oder Madame. Also Jesus spricht Maria zum Beispiel auch am Kreuz, als er sie liebevoll tröstet, mit Frau an. Das ist also nicht so schlimm. Aber der dämonische Anfangsteil, der hat es ganz schön in sich. reagiert Jesus hier nicht ein bisschen über? Ist er ein kleiner Choleriker? Oder vom... Gregor fühlt sich angesprochen. Oder vermasselt er hier schon direkt beim ersten Auftritt seine scheinbare Sündlosigkeit, indem er das fünfte Gebot, du sollst Vater und Mutter ehren, bricht? Was will Maria hier denn eigentlich sagen? Wir haben keinen Wein mehr. Oder sie haben keinen Wein mehr. Mal Hand aufs Herz, wenn wir mal ganz ehrlich sind. Könnte deine Mutter sachlich, neutral, ohne irgendwelche Hintergedanken zu dir sagen, dein Zimmer sieht heute aber unaufgeräumt aus. Oder unsere liebe, gebrechliche Nachbarin scheint ihren Einkauf nicht ohne starke männliche Unterstützung tragen zu können. Ich glaube, Jesu Reaktion lässt guten Gewissens darauf schließen, dass Marias Aussage keine sachlich neutrale Aussage war, sondern eine implizite Aufforderung. Vielleicht hat sie Jesus am Arm gepackt und gesagt, wir haben kein Wein mehr. Aber trotzdem rechtfertigt es seine harsche Reaktion. Fordern Menschen, uns eingeschlossen, nicht ständig irgendwelche Sachen von Gott? Hilf uns damit, heile den, mach das, gib mir dafür Kraft. Würde das Haus Gottes nicht ziemlich leer aussehen, wenn Gott jedem so begegnen würde wie Maria, der was von ihm fordert? Wir schauen noch ein bisschen weiter und wollen mal genau unter die Lupe nehmen, was Jesus mit meine Stunde ist noch nicht gekommen meint. Das richtige Timing ist ein super wichtiges Thema im Johannesevangelium und ein Schlüsselelement im Wirken Jesu. Jesus lebt nicht einfach in den Tag hinein, sondern er lebt in dem absoluten Bewusstsein, dass sein Vater Herr über Zeit und Raum ist. Sein Lebensweg bahnt er sich nicht selbst und entscheidet von Tag zu Tag, was er so tut, sondern er vertraut sich immer der führenden Hand seines Vaters an. Das kommt besonders da zum Ausdruck, wo zum Beispiel in Johannes 5,19, wo er sagt, der Sohn kann nichts von sich aus tun, sondern nur das, was er den Vater tun sieht. Denn was dieser tut, das tut gleicherweise auch der Sohn. Lasst euch diesen Vers mal auf der Zunge zergehen. Der Sohn kann nichts von sich aus tun, sondern nur, was er den Vater tun sieht. Das bedeutet, Jesus ist so sehr Mensch geworden, dass er ohne den Vater nichts Übernatürliches mehr tun kann. Er hat quasi seine göttlichen Kleider komplett ausgezogen und die menschlichen so angezogen, dass er keine Wirkmacht mehr hat, aus sich heraus. Früher dachte ich immer, naja, Jesus ist halt Gott, deswegen wirkt er halt die Wunder einfach aus sich selbst, wie er mag. Aber das ist ein Irrtum. Er tut nur das, was er den Vater tun sieht. Und deswegen war er auch so abhängig von ihm und lebte im ständigen Kontakt mit dem Vater, um zu erspüren, was in der jeweiligen Situation dran war. Das tut er so rigoros in einer so extremen Weise, dass selbst als bei einer Begebenheit, als sein bester Freund Lazarus im Sterben liegt und er das hört, bleibt er noch 3 Tage da, wo er gerade war und begibt sich erst dann auf den Weg zu Lazarus, und der ist unterdessen gestorben. Das ist ziemlich anstößig. Aber wir sehen an dieser Extremsituation, dass Jesus nie ausschließlich Notruf geleitet ist, sondern immer komplett Vater geleitet. Er ist nie ausschließlich Notruf geleitet, sondern immer komplett Vater geleitet. Was hat es jetzt mit unserer Stunde hier zu tun? Allein in den Worten, meine Stunde ist noch nicht gekommen, kommt genau dieses Vertrauen und dieses Warten auf die führende Hand des Vaters zum Ausdruck. Er sagt quasi, Maria, sorry, der Vater hat es mir noch nicht gezeigt, dass ich es tun soll, ich kann da nichts machen. Doch es steckt noch mehr dahinter. Es ist nicht nur das grundlegende Vertrauen, was hier zum Ausdruck kommt, sondern meine Stunde ist auch ein geflügeltes Wort im Johannesevangelium. Stunde ist zunächst einfach das Synonym für das richtige Timing. Jesus kündigt zum Beispiel an, dass eine Stunde kommen wird, wo die Jünger ihn in Wahrheit und Geist anbeten werden. Oder eine Stunde, wo die Toten auferstehen werden. Oder auch eine Stunde, wo die Jünger verfolgt werden. Wenn er allerdings, wie hier, von meiner Stunde redet oder der Stunde, dann geht es um die Stunde seiner Verherrlichung. Und das ist sein Kreuzestod. Er betet zum Beispiel in Johannes 17,1: Vater, die Stunde ist gekommen, verherrliche deinen Sohn, auf dass der Sohn dich verherrliche. Die Stunde der Verherrlichung ist sein Kreuzestod. Das ist doch sehr überraschend und erstaunlich, oder? Jesus tut die abgefahrensten Sachen. Er verwandelt Wasser in Wein, er heilt Kranke, er lässt sogar einen Toten auferstehen. Und trotzdem sagt er, dass all diese Taten nur ein Aufblitzen seiner Herrlichkeit sind und eigentlich wie so eine Schanze, die auf das alles entscheidende Plateau hinweist. Und stattdessen bezeichnet er den dunkelsten, den erniedrigendsten und den schmerzhaftesten Moment seines Lebens als die Stunde seiner Verherrlichung. Wenn ich euch nach dem Moment fragen würde, wo ihr Gottes Herrlichkeit am meisten gespürt hättet, würdet ihr dann von der dunkelsten und erniedrigsten Situation eures Lebens sprechen? Oder vielleicht eher von einer wohligen Lobpreiszeit oder Heilungsgeschichte, wo ihr euch bombastisch gefühlt habt und Gottes Herrlichkeit richtig gespürt habt? Ich glaube, an dieser Stelle lädt uns der Text ein oder Gottes Wort darüber nachzudenken, dass wir als Charismatiker aufpassen, Gottes Herrlichkeit nicht nur auf diese kostbaren Wohlfühlmomente zu beschränken, sondern mit seiner Herrlichkeit auch im dunklen Tal zu rechnen, wo wir sie überhaupt nicht fühlen und überhaupt nicht spüren und überhaupt nicht sehen. Das war ein kleiner Stundenexkurs. Zurück zur Hochzeit zu Kana. Was bedeutet jetzt diese Erkenntnis, die wir gerade gewonnen haben, dass meine Stunde auf die Stunde seiner Verherrlichung hindeutet und dass sein Kreuzestod ist? Ich finde, es ist nicht ganz klar. Ich sehe zwei mögliche Auslegungsvarianten. Variante 1 ist, meine Stunde ist noch nicht gekommen, bezieht sich überhaupt nicht auf die Weinverwandlung, sondern ausschließlich aufs Kreuz. Es klingt erstmal ein bisschen fremd, aber Jesus macht es ja manchmal, dass er auf ganz andere Dinge antwortet, die gefragt werden. Das würde heißen, Jesus hat in den nächsten Versen, wo er dann sich doch entschließt, Marias Bitte nachzukommen, eigentlich gar keinen Sinneswandel. Er hat es die ganze Zeit geplant, aber er hat Maria erstmal am Anfang das Bitte abgelehnt, um die Übergriffigkeit ein bisschen zu wehren. Das ist Variante 1, ausschließlich aufs Kreuz bezogen. Variante 2 wäre, seine Aussage bezieht sich sowohl aufs Kreuz als auch auf den Beginn seiner Wirkungszeit mit dem Kreuz als dessen Zielpunkt. Das heißt, Jesus kann das Kreuz nicht von seinem restlichen Tun trennen. Er könnte hier so ein bisschen gedacht haben, Maria, du verlangst hier von mir nicht nur, dass ich einfach deinen Freunden helfe, du verlangst, dass ich mich anfange zu offenbaren. Das geht noch nicht, das hat mir der Vater noch nicht gezeigt. Diese Variante würde Jesu harsche Reaktion auch noch ein bisschen verständlicher machen, weil das heißen würde, er wehrt nicht nur der Übergriffigkeit seiner Mutter, sondern er wehrt sich so vehement, weil er ihre Forderung als Eingriff in seinen Kreuzesweg sieht. Das erinnert so ein bisschen an Petrus, der auch wollte, dass Jesus nicht leidet, und den Jesus ähnlich harsch anredet und sagt, weiche von mir, Satan. Es könnte sogar sein, dass Jesus hier sich versucht sah, von seiner Mutter anzufangen zu offenbaren, obwohl es noch nicht die Zeit war. Ob und welche der beiden Varianten die richtige ist, muss, glaube ich, offen gelassen werden. Aber wir können an der Stelle zumindest drei Punkte festhalten. Erstens, Jesu göttliche Sohnschaft steht über seiner irdischen. Marias besitzt keine Sonderverfügung über ihn. Zweitens, selbst wenn die äußerliche Not noch so dringend ist, er tut nur das, was er den Vater tun sieht. Er ist nicht Notruf geleitet, sondern Vater geleitet. Und drittens, Jesus lebt nicht einfach in den Tag hinein und chillt bei einer Hochzeit, sondern er hat von der ersten Sekunde seines Wirkens seine Mission, das Kreuz, klar im Blick. Nichts, was er tut, ist davon zu trennen. Für unsere Ausgangsfrage, wann Jesus seine Herrlichkeit offenbart, heißt es, er offenbart sie, wenn es ihm der Vater zeigt. Wir kommen zum letzten Abschnitt. Wie genau äußert sich denn jetzt seine Herrlichkeit? Maria startet einen zweiten Überredungsversuch. Jesus lässt sich schließlich darauf ein. Er lässt 6 Reinigungskrüge mit Wasser füllen, sagt den Dienern, sie sollen es zu dem Speisemeister bringen. Und der als neutraler Experte verifiziert den Wein quasi wissenschaftlich für alle Zweifler. Und voilà, Wein vom Allerfeinsten. Johannes kommentiert das mit den Worten, das ist das erste Zeichen, das Jesus tat, geschehen in Kana in Galiläa, und er offenbarte seine Herrlichkeit und seine Jünger glaubten an ihn. Hier sehen wir einen weiteren interessanten Punkt. Jesus spricht im Johannesevangelium nie von Wundern, sondern immer von Zeichen. Dahinter steht die Ansicht, dass das Wort Wunder zu viel Aufmerksamkeit auf das Ereignis selbst lenkt. Und Johannes will vermeiden, dass wir Jesus hier nur als reinen Partyretter sehen. Zeichen hingegen deuten über das Ereignis hinaus. Sie verweisen weg auf eine tiefere Wirklichkeit. Was will uns Jesus hier also zeigen? Einen Punkt haben wir eben schon so ein bisschen angeschnitten. Und das ist die Herrlichkeit der wunderbaren Vater-Sohn-Beziehung. Es blitzt hier nur ganz, ganz kurz auf in den Worten, meine Stunde ist noch nicht gekommen, wo zum Ausdruck kommt, dass Jesus immer komplett dem Vater vertraut. Er ist immer, lebt immer im Gehorsam dem Vater gegenüber. Und das andere ist, das sehen wir hier auch, dass seine Absicht nie darin besteht, sich selber groß zu machen und zu verherrlichen, sondern immer den Vater. Deswegen tut er dieses äußerst abgefahrene Wunder eher im Hintergrund, still und leise und nicht aufmerksamkeitsheischend auf der Tanzfläche. Da steckt ja ganz viel drin, ganz viel Liebe und Vertrauen und die Sanftheit Jesu. Johannes gewährt uns von dieser Beziehung hier ein ganz kleines Appetithäppchen. Später im Johannes-Evangelium wird es entfaltet auf eine Weise, wie wir es nirgendwo sonst in der Bibel sehen. Und Johannes serviert uns dann nach und nach meditative Leckerbissen über die Beziehung von Vater und Sohn, die absolut einmalig sind. Also, das Erste, was er zeigt, wunderbare Vater-Sohn-Beziehung. Das Zweite ist seine Großzügigkeit. Ich bin immer wieder fasziniert und fast beschämt, wenn Gott seine Großzügigkeit zeigt, wenn er mir mehr gibt, als ich es eigentlich bräuchte. Anfang März, als ich zurück nach Heidelberg ziehen wollte, hatte ich eine Woche vor meinem Umzug immer noch kein Zimmer und habe nochmal gebetet, dass mir da gesundheitlich nicht so gut ging, um ein 20 Quadratmeter Zimmer, weil ich wusste, dass ich viel Zeit zu Hause verbringen würde. 3 Tage später hat mir Gott oder Studierendenwerk, je nachdem wie man sieht, ein 34 Quadratmeter Zimmer geschenkt. Absolut bombastisch. Und da war ich echt beschämt, weil es so viel mehr war, als ich gewünscht und gebraucht hätte. Diesen Wesenszug Gottes, seine Großzügigkeit, sehen wir auch hier auf der Hochzeit in einem Maße wie in wenig anderen Geschichten. Jesus verwandelt 6 Reinigungskrüge Wasser in Wein. Und dabei ging es nicht, also die Reinigungskrüge waren keine kleinen Tonkrügchen, sondern es waren riesige Oschis. Die hatten jeweils ein Füllvolumen von ca. 100 Liter, also insgesamt 600 Liter besten Weins. Ich habe mal überlegt, wenn 1 Liter guter Wein oder sehr guter Wein vielleicht 20 Euro kostet, dann hat Jesus hier mal so nebenbei Wein für 12.000 Euro springen lassen. Und selbst wenn wir bedenken, dass jüdische Hochzeiten normalerweise eine Woche gingen und da einiges verdrückt wurde, ich glaube, für eine Dorfhochzeit sind 600 Liter Wein mehr als genug, dass sich jeder Gast mehrmals, ihr wisst schon. Doch es geht, wie gesagt, nicht nur um ein rauschendes Fest, sondern ich glaube, dass Jesus nicht zufällig Reinigungskrüge ausgewählt hat. Wein symbolisiert ein bisschen das Leben in der Bibel und auch das Blut Jesu, wodurch er unsere Schuld bezahlt hat und uns reinigt, was wir später im Abendmahl wieder feiern werden. Und ich glaube, die Verwandlung von Wasser in Wein in jüdischen Reinigungskrügen deutet darauf hin, dass Jesus den begrenzten alttestamentlichen Reinigungskult, also wo die Füße gewaschen werden und dadurch eine gewisse Reinigung entsteht, ablöst und mit der vollständigen Reinigung durch sein Blut ersetzt. Und sein Blut hat er wie diesen Wein in einem Übermaße ausgegossen, sodass es keine Schuld gibt, die zu groß ist, die er vergeben könnte. Wir sehen hier also quasi wie eine prophetische Zeichenhandlung am Anfang des Johannesevangeliums, die darauf hindeutet, was später passieren wird. In moderner Sprache könnte man es auch ein Sneak Preview sagen. Wissen alle, was das ist? Im Kino gibt es Veranstaltungen, die heißen Sneak Preview, da bezahlt man weniger, geht hin, weiß noch nicht, welcher Film kommt und die zeigen einen Film, der erst 3 Monate später rauskommt. Und so ein bisschen ist ja auch, wir sehen schon so einen kleinen Schlitz dessen, was Jesus später tun wird. Das ist zum einen die wunderbare Vater-Jesus-Beziehung und zum anderen seine Großzügigkeit. Und beides findet seinen Höhepunkt im Tod am Kreuz. Wie geht es dir damit? Es wird uns hier zwar nicht ausdrücklich gesagt, aber ich glaube, die Hochzeitsgäste, die werden ausgetickt sein. Die werden sich gefreut haben. Die meisten werden vielleicht gar nicht mitgekriegt haben, woher der Wein kommt, aber sich über den Wein gefreut haben. Und diese Freude, die betont Johannes immer wieder. Alle Menschen, die Jesus begegnen und seine Herrlichkeit und seine Großzügigkeit schmecken, die freuen sich. Es geht fast gar nicht anders. Schmeckst du die Großzügigkeit Gottes? Schmeckst du seine Liebe? Ist die Grundstimmung deines Lebens unter gewissen täglichen Stimmungsschwankungen Freude? Wenn ja, ist es prima. Praise the Lord, genieß die Freude. Es kann aber auch gut sein, dass du dich überhaupt nicht freust und dass du überhaupt nicht das Gefühl hast, dass Jesus großzügig ist. Vielleicht sind sogar Geschichten wie die Weinverwandlung oder auch meine Zimmergebetserhörung eher ein Anstoß für dich und machen dich wütend, weil du denkst, hä, der gibt so ein Zeug, was man überhaupt nicht braucht. Und meine viel dringenderen Bitten, meine viel existenzielleren Bitten, die beantwortet er nicht. Wenn das der Fall ist, dann erspar dir bitte die Qual, dich zur Freude zu zwingen. Freude kann man nicht erzwingen. Und es tut eher weh, wenn man ständig versucht, dankbar zu sein, obwohl man es nicht ist. Wenn es dir heute Morgen so geht, dann kann dir die Geschichte auf zweierlei Weise Mut schenken. Erstens, du darfst ehrlich sein. Du darfst mit deinem Elend, mit deinem Unmut, mit deiner Unzufriedenheit, mit deinem Mangel zu Jesus kommen und es genauso ungeniert rauslassen, wie Maria es hier getan hat. Es kann dann sein, dass Jesus, genau wie in der Geschichte, deinem Mangel äußerlicher Art oder innerer Art sichtbar Abhilfe schaffen wird und du dich freust. Es kann aber auch sein, dass scheinbar nichts passiert. Und dann kann ein zweites dich ermutigen, unabhängig davon, woran das genau liegt. Dann kannst du dich vielleicht daran erinnern, dass Jesu ultimative Stunde der Verherrlichung nicht in einem Stadion stattfand, nicht in einem Happy-Clappy-Worship-Service, wo die Kranken durch die Gegend geflogen sind, sondern die ultimative Stunde seiner Verherrlichung war am Kreuz. Und das heißt, er weiß, wie es dir geht und er geht mit dir. Und oftmals wirkt er viel subtiler und unscheinbarer, als wir es erwarten. Und er kann selbst in dieser schwierigen Situation etwas Großes machen, obwohl es sich überhaupt nicht so anfühlt und überhaupt nicht sichtbar ist. Ich fasse nochmal kurz zusammen. Wo offenbart Gott seine Herrlichkeit? im Alltag und oftmals auch in schwierigen, gottlos erscheinenden Situationen. Wann offenbart er sie? Wenn es ihm vom Vater gezeigt wird. Und wie äußert sich seine Herrlichkeit? In der engen und vertrauten Beziehung mit seinem Vater und in seiner Großzügigkeit. Beides findet seinen Höhepunkt im Kreuz. Amen.